Ja, in der Tat, wir dürfen uns auf das Wort Gottes freuen. Es ist lebendig, es will uns verändern. Und wir haben ein Jahresthema in der Gemeinde, unsere Gemeinde, mein Zuhause. Und das möchte ich heute in dieser Predigt auch gerne nochmal aufgreifen. Und ich will auch nochmal sagen, die regelmäßig zur Gemeinde kommen, wissen das. Dieses Jahresthema steht ja auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Gemeinde, diese Gemeinde hier wächst, dass wir hier immer wieder neue Leute willkommen heißen dürfen. Also mir geht es in jedem Gottesdienst so, dass ich neue Gesichter sehe. Mir geht es manchmal so, dass ich Leute begrüße und sage, schön, dass du heute zum ersten Mal da bist. Dann stelle ich fest, die sind schon seit Monaten da. Ich habe sie nur noch nicht getroffen. Ich war vielleicht auch nicht immer da. Also das ist wachsende Gemeinschaft und ein ganz großes Geschenk, das Gott uns da macht. Es gibt den zweiten Gottesdienst, da sind auch neue Menschen dabei. Und das alles bringt aber auch eine Herausforderung mit sich. Wie schaffen wir es, eine Gemeinschaft zu bleiben, eine Gemeinschaft zu werden? Wie schaffen wir es, für so viele Menschen, die zu uns kommen, die mit uns gemeinsam hier leben, ein Zuhause zu gestalten, wo das nicht mehr die Rolle spielt, ob ich seit 100 Jahren hier bin, ob ich alt eingesessen bin oder ob ich ein paar Monaten da bin, wo einfach alle gemeinsam das verwirklichen, was sich Jesus Christus unter dieser Gemeinde vorgestellt hat. Und deswegen ist das ein sehr spannendes Thema für uns und wir wollen es in diesem Jahr immer wieder aufgreifen mit verschiedenen Predigten und das ist ja auch schon geschehen. Und das Tolle ist, dass uns das Neue Testament so viele inspirierende Bilder gibt für das, was unser Leben als Gemeinde gestalten und verändern kann. Ich habe auch schon einmal über dieses Thema gesprochen in diesem Jahr und da haben wir uns auch mit solchen Bildern beschäftigt. Wir haben uns mit Jesus beschäftigt, dem Mann ohne Zuhause, der aber der Mann geworden ist, der dieses Haus baut, der wahrhaft kluge Mann, von dem Jesus ja auch selbst spricht, der das Haus auf den Felsen baut und mit uns seine Gemeinde bauen möchte. Und dann haben wir auch über diesen Vater nachgedacht, der uns einlädt in sein Haus, in dieses Haus des Vaters, wo der Vater mit offenen Armen steht. Und wo ich vielleicht noch draußen stehe, wie beide Söhne in dieser berühmten Geschichte und am Schluss der zweite. Und die Frage bleibt, ob ich hineingehe in dieses Haus, ob ich mich einladen lasse von diesem Vater in sein Haus, in seine Gemeinschaft, an diesen Ort, wo seine Güte bestimmt und regiert. Und insofern liegt es ja nahe, jetzt das vielleicht noch zu ergänzen mit einem anderen Bild, wenn wir über den Sohn, über Jesus gesprochen haben, über den Vater, uns auch zu fragen, was bedeutet dieses Thema aus der Perspektive des Heiligen Geistes? Was verändert sich in diesem Zuhause Gemeinde, wenn Gottes Geist einzieht, wenn Gottes Geist kommt? Und darüber möchte ich heute mit euch gemeinsam nachdenken und ich möchte das tun mit einem ganz naheliegenden Bibeltext zu diesem Thema, nämlich mit der Geschichte, die berichtet, wie dieser Geist sozusagen eingezogen ist in dieses Haus Gemeinde. Und das wird in Apostelgeschichte 2 berichtet. Ihr dürft gern mitlesen. Ich möchte einen größeren Teil dieses Kapitels mit euch gemeinsam jetzt lesen und dann einige Gedanken dazu sagen. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle, also die Gläubigen, an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen, wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Und als dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen, gen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreta und Araber. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen. Und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen. Und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Blut und Feuer und qualmender Rauch. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, den Nazaräer, ein Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Und dann lesen wir weiter in Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, wie ihr seht und hört. Und dann in Vers 36, das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Soweit dieser ziemlich ausführliche Bericht und dieses ganz berühmte Kapitel. Ich will jetzt keine Pfingstpredigt halten und ich kann auch natürlich bei weitem nicht auf alles, was hier drin steckt, eingehen, sondern möchte ganz gezielt zu dem Thema, das mir heute wichtig ist, sprechen, zu der Frage, was das für dieses Zuhause Gemeinde bedeutet, wenn der Heilige Geist kommt, wenn er einzieht. Und ich finde, das passt hier ganz schön, weil das ja eine Idealsituation ist, die hier geschildert wird. Die ganze Gemeinde, die es zu diesem Zeitpunkt überhaupt auf der Welt gibt, befindet sich wie es hier heißt in Vers 1, an einem Ort. Und in Vers 2 heißt es dann auch in einem Haus. Da haben wir sozusagen dieses eine Haus, die ganze Gemeinde ist in einem Haus buchstäblich zusammen. Und auch Petrus stellt das so gegenüber dann in seiner Predigt, wenn er dann sagt, ihr habt das gehört, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Jesus wirklich der Christus ist. Also da ist sozusagen das alte Haus Israel, das es bis dahin gab. Und jetzt ist hier das neue Haus, die Gemeinde, die geprägt ist von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Und ihr habt auch beim Lesen mitverfolgt, dass das Ganze so zwei Teile hat. Der erste längere Teil schildert diesen einen Tag, an dem Gottes Geist wirklich gekommen ist und an dem dann so viel passiert, an dem 3000 Menschen dazukommen. Und dann gibt es anschließend einen viel kürzeren Bericht, der dann schildert, wie es danach weiterging und wie die Gemeinde sich dann in der Gegenwart des Heiligen Geistes entwickelt hat. Und ich möchte das jetzt auch in diesen beiden Schritten mit euch durchgehen. Erstmal wollen wir schauen, was passiert an diesem Tag, was passiert, wenn Gottes Geist einzieht. Und dann habe ich noch einen zweiten Teil, wenn Gottes Geist bleibt. Sollte das jetzt zeitlich nicht so ganz hinkommen, habe ich ja die Chance, das dann im zweiten Gottesdienst noch ein bisschen ausführlicher zu erklären. Wenn Gottes Geist einzieht. Ich glaube, in der Tat ist das ganz bemerkenswert, wie Gott hier diese Gemeinde, wie Gott ihren Horizont verändert durch die Gegenwart seines Geistes. Ich habe schon gesagt, die waren hier alle an einem Ort zusammen, die passten also noch alle in einen Saal. Wie viele waren das? In Apostelgeschichte 1 heißt es etwas vorher, dass sie zusammen waren, um einen neuen Apostel zu wählen. Und da steht, da waren 120 Personen zusammen. Also viele nehmen an, dass es dann hier auch diese 120 waren. Das mag so sein. Ich will aber in Klammern dazu sagen, dass in 1. Korinther 15, als Paulus das ganz große Bekenntnis zur Auferstehung in so ganz prägnanten Worten formuliert, er auch nochmal aufzählt, wann ist Jesus wem erschienen. Und da geht es also los mit Petrus und so weiter. Und dann heißt es auch, danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal. Das ist eine Information, die hat das Neue Testament uns bis zu der Stelle absolut vorenthalten. Aber Paulus hat sie für uns, sodass man sich fragen kann, waren das vielleicht auch mehr? Oder war diese Entscheidung mit den 500 dann später? Ganz genau werden wir das nicht aufklären können. Aber was mir wichtig ist, ist, dass wir uns klar machen, das war schon eine ganz ordentliche Gemeinde. 120 ist ja nicht so schlecht. Also viele Gemeinden wären froh, wenn sie das hätten. Und wenn es sogar mehr waren, oder vielleicht wie damals üblich, häufig wurden nur die Männer gezählt, da müssen wir es einfach mal zwei nehmen. Manchmal haben wir ja so das Bild, auch zu Recht, dass nachdem Jesus gekreuzigt war, die Jünger dann ohne Jesus so eine Art Häuflein Elend waren. Und das waren sie ja auch erstmal. Dafür gibt es ja in den Evangelien viele Berichte. Aber das hatte sich natürlich schon dadurch geändert, dass sie den auferstandenen Jesus gesehen hatten. Dass sie wussten, Jesus ist wirklich auferstanden. Und sie haben von ihm wichtige Worte gehört. Sie haben diesen Missionsbefehl bekommen. Und so kann man sagen, das, was sich hier am Anfang der Apostelgeschichte in Apostelgeschichte 1 zeigt, ist schon eine ganz nette Gemeinde. Und die hatten auch eine Hoffnung, die hatten eine Botschaft. Jesus hatte gesagt, ich komme wieder. Die Engel hatten ihnen das auch nochmal bestätigt. Die wussten, was sie tun sollen. Schön in Jerusalem bleiben, beten und sich einfach darauf freuen, dass Jesus irgendwann wieder da ist. Und dann kommt die ganz schöne Zeit. Sie fragen ja auch in Apostelgeschichte 1 Jesus, Herr, wann ist es denn soweit? Wann stellst du denn dem Israel das Reich wieder her? Man merkt, ihr Blick geht nach innen. Sie interessieren sich für sich selbst. Sie interessieren sich für ihre Verheißungen, für das, was für ihr Volk geht. Absolut verständlich. Aber wenn jetzt Gottes Geist kommt, dann wird diese schöne Gemeinde, in der alles gut läuft, auch mit der Leitung, das hatten sie ja geregelt, da musste noch ein Apostel nachgewählt werden, haben sie perfekt hingekriegt, einvernehmlich, alles gut. Aus dieser schönen Gemeinde macht Gott jetzt etwas ganz anderes. Eine Gemeinde mit einem viel, viel größeren Horizont. Und wenn wir das heute so lesen, dann wird uns das vielleicht nicht immer so klar, wie groß der Bruch war, wie groß der Übergang war, der hier passiert ist. Für uns ist nicht immer präsent, dass es damals ja so war, dass man zu Gott nur in einer Sprache reden konnte, nämlich nur auf Hebräisch, die heilige Sprache. Das war schon lange nicht mehr die Alltagssprache. Im Alltag sprach man in Israel Aramäisch. Und viele Juden, die über die ganze Welt verstreut waren, und davon haben wir ja hier ganz viel gelesen, wie breit damals auch schon die jüdische Diaspora verteilt war, die hatten ganz andere Alltagssprachen. Die sprachen im Alltag natürlich die Sprache der Länder, in denen sie lebten. Wenn sie im Beruf unterwegs waren, wenn sie gekauft haben, wenn sie verkauft haben, wenn sie in der Familie waren, wenn sie sich gestritten haben, wenn sie sich wieder versöhnt haben, dann lief das eben auf, was weiß ich, Kappadozisch oder Arabisch, was hier alles steht. Und nur wenn es zum Gebet ging in die Synagoge, dann schaltete man um auf die heilige Sprache, auf Hebräisch. Alltagssprache und heilige Sprache fielen auseinander. Und was jetzt passiert ist, dass hier Leute plötzlich erleben, dass es da Menschen gibt, die Gott in diesen ganz normalen Sprachen anreden. Wie hören wir sie, die großen Taten Gottes, in unserer Sprache reden? Und das haut die Leute um. Das muss man sehen, wenn es hier heißt, dass sie bestürzt waren. Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit. Das war nicht nur, weil da Leute ihre Sprache konnten. Auch, das haben wir ja gesehen, weil sie irgendwie merken, komisch, die kommen aber eigentlich aus Galiläa. Es war aber auch und wahrscheinlich wesentlich das andere, dass da tatsächlich in einer ganz normalen Sprache von Gott geredet werden konnte. Und deswegen sagen ja auch einige, die sind wahrscheinlich betrunken, weil im Suff merken die gar nicht mehr, dass die jetzt vergessen haben, auf Hebräisch umzuschalten. Aber schnell wird deutlich, da steckt mehr hinter. Da steckt hinter, dass aus dieser schönen Gemeinde, die sich da in Jerusalem so für sich selbst trifft, eine weltweite Bewegung werden soll. Ein Zuhause, in dem Menschen aus jeder Sprache und Kultur sich wohlfühlen können. Und vielleicht hat das ja auch viel mit uns zu tun. Alltagssprache, fromme Sprache. Das gibt es ja auch bis heute, dass das auseinanderfällt. Und wir leben auch in einer Welt der vielen Sprachen. Weil meine Tochter geht ja in die 9. Klasse einer Realschule und manchmal, wenn wir so zu Hause am Tisch sitzen, dann fällt ein Wort, da sagen die Eltern, also das wollen wir jetzt aber nicht hören. Und dann sagt sie uns, also wenn ihr wüsstet, wie die bei mir in der Schule alle reden, dann würdet ihr wissen, wie weit ich das jetzt schon angepasst habe an die Sprache von zu Hause. Ich war letztens mal mit ihr im Urlaub unterwegs und da saßen wir in so einer Gondel, ging so den Berg rauf und da stiegen zwei junge Leute zu uns ein. Waren so junge Erwachsene, Jugendliche und die unterhielten sich, die haben uns gar nicht wahrgenommen über irgendeinen Typen da aus ihrer Jahrgangsstufe. Und das lief auf einem Sprachniveau ab, das war eine völlig andere Sprache als die, die wir sprechen. Und Madita guckte mich beim Aussteigen so an und sagte, siehste, so davon, das meine ich immer. Eine ganz andere Sprache. Und Pfingsten bedeutet eigentlich, man kann in jeder Sprache die großen Taten Gottes verkündigen. Und Pfingsten bedeutet, Menschen werden in die Lage versetzt, das zu tun. Sie entdecken erstmal, dass sie diesen Gott, diesen Glauben in ihren Alltag, in ihre Alltagssprache hineintragen müssen, die sie sowieso selber sprechen. Und dann aber auch, dass sie in die Lage versetzt werden, mit anderen in ihrer Sprache zu reden. Und das bleibt bis heute ein Wunder, dass Gott durch seinen Geist wirken muss. Und zudem Gott auch bereit ist, das zu tun. Und hier geht es um Sprachen. Ja, es geht auch um Generationen. Petrus verkündigt das ja dann anhand von dieser alttestamentlichen Prophezeiung, Joel 2, die jungen Leute und die alten Leute. Und es geht auch um soziale Schichten. Sogar, sagt Petrus mit den Worten von Joel 2, die Knechte und die Mägde werden mit dem Geist Gottes ausgerüstet. Und das ist das, was die neutestamentliche Gemeinde bedeutet und was wir nur mit dieser Kraft des Heiligen Geistes erreichen können. Ich habe mal gehört, dass jemand gesagt hat, in unserer modernen Gesellschaft, die kann man auch in so verschiedene Schichten einteilen, damit sind jetzt nicht soziale Schichten gemeint, sondern mehr so soziale Gruppierungen, wie die Leute denken, wie sie drauf sind, was ihnen wichtig ist. Der hatte, glaube ich, irgendwie dann 6 oder 7 verschiedene Schichten ausgemacht und hat dann gesagt, die Gemeinde, die klassische Gemeinde, erreicht von diesen 6 oder 7 Schichten, ich weiß nicht, 1,5 oder so. Der größte Teil wird gar nicht von uns erreicht, weil wir die Sprache nicht sprechen und weil die unsere Sprache nicht sprechen. Da geht es um Sprache, die Jugendliche heute sprechen. Es geht auch um Sprache von Menschen, die vielleicht sehr intellektuell unterwegs sind, die ganz anders angesprochen werden müssen. Und die Frage, die sich dann uns stellt, ist, ob wir bereit sind für diese Geistestaufe. Geistestaufe hat ja auch viele Bedeutungen. Ich will das jetzt gar nicht ausleuchten, da bin ich ja gar nicht der Richtige dafür. Aber diese Geistestaufe, sind wir bereit für diese Geistestaufe, uns in dieser Weise verändern zu lassen und den Heiligen Geist so in unser Haus einziehen zu lassen? Ich finde, wenn man das in Apostelgeschichte 2 liest, bekommt man Lust darauf. Man möchte das. Man entdeckt, was dann alles plötzlich möglich wird. Ich will aber nochmal auch so ein bisschen jetzt auf die dunkle Seite dieser Sache zu sprechen kommen oder auf den schwierigen Teil davon. Ich habe schon gesagt, die Leute sind erstmal bestürzt, weil sie auch spüren, dass das ganz viel mit Veränderung zu tun hat, wenn Gott so wirkt. Und dieses Ereignis Pfingsten ist ja auch insofern sehr spannend, weil es ja das Gegenbild darstellt zu einem alttestamentlichen Ereignis, nämlich zu dem Turmbau von Babel, wo Gott, also als Gott zum ersten Mal quasi dieses Wunder gewirkt hat, da war es ein Gerichtswunder. Die Menschen, die sich gegen Gott verschworen hatten, die meinten, ohne Gott leben zu können, müssen erleben, dass ihnen die Kommunikationsfähigkeit untereinander verloren geht. Sie können sich nicht mehr verständigen, sie sprechen nicht mehr die gleiche Sprache, deswegen zerstreiten sie sich und verteilen sich über die Erde. Das Schicksal der Menschheit, die sich von Gott abwendet, die Kommunikation bricht zusammen. Und in dem alttestamentlichen Bericht ist das Gericht Gottes, diese Sprachverwirrung, dass plötzlich jeder eine andere Sprache spricht. Und hier ist das natürlich ein Segen, aber es ist auch ein bisschen ein Gericht und so wird es auch in den alttestamentlichen Prophezeiungen schon angekündigt, besonders im Buch Jesaja, dass Gott zu dem Volk Israel sagt, ihr habt so lange nicht auf mich gehört, ich habe so lange mit euch in einer verständlichen Sprache gesprochen, es kommt ein Tag, da werde ich zu euch in Sprachen reden, die ihr nicht versteht und zu Menschen, die ihr nicht kennt. Und das geht hier, diese Prophezeiung aus dem Jesaja-Buch, in Erfüllung. Und insofern hat es auch diesen Charakter von Gericht. Und deswegen kommt der Heilige Geist hier auch im Bild des Feuers. Wir haben hier alles in diesem Kapitel. Wir haben den Wind, wir haben auch das Wasser. Petrus sagt, es ist ausgegossen worden. Aber sichtbar kommt hier der Heilige Geist im Bild des Feuers. Das reinigt, das verändert. Im 1. Petrusbrief steht in Kapitel 4, Vers 17, es ist jetzt die Zeit gekommen, dass das Gericht anfängt beim Haus Gottes. Und im 1. Korintherbrief in Kapitel 3 sagt Paulus, auch in Bezug auf dieses Haus, jeder kann da mitbauen, aber jeder soll sich überlegen, was er da baut. Ob das edle Steine sind, ob das Gold ist oder ob das Holz, Heu und Stroh ist. Und dann sagt Paulus, irgendwann kommt das Feuer und dann wird sich das einfach zeigen, was dann noch stehen bleibt, was dann noch übrig bleibt. Und deswegen ist das, wenn Gott uns beschenkt mit diesem Heiligen Geist, auch immer ein ganz starker Appell zur Veränderung. Und das Bemerkenswerte hier in Apostelgeschichte 2 ist, dass es heißt, diese feurigen Zungen setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Nicht nur auf die Apostel, auf jeden Einzelnen von ihnen. Und eine Gemeinde, die offen sein will für diese Veränderung von Pfingsten, da geht es um eine Gemeinde, wo das mit jedem Einzelnen passiert. Ich bin so dankbar für die Teams, die wir hier in der Gemeinde haben. Ich bin so dankbar insbesondere für die Menschen, die sich hier ausstrecken danach, Gastfreundschaft und Hilfe für Flüchtlinge zu leisten. Das bewegt mich jedes Mal, wenn ich das sehe, und ich freue mich über dieses Team. Es sollte wachsen und wir alle sollten es unterstützen. Und dann gibt es Menschen, die sind hier als Team unterwegs, um ganz besonders auch Menschen zu begrüßen, die neu in die Gemeinde kommen. Menschen stehen schon an der Tür, wenn man hier reinkommt, man wird freundlich begrüßt. Es gibt Menschen, die sich da speziell drum kümmern. Aber jeder, der hier reinkommt, wird nach kurzer Zeit spüren, ob diese Flamme bei jedem Einzelnen angekommen ist. Oder ob wir das versuchen zu delegieren an Leute, die dann dafür zuständig sind. Und Pfingsten lädt uns nochmal neu ein, zu sagen, komm, Heiliger Geist, und verändere mich. Mit dem Wind, mit dem Wasser, tränke mich, aber auch da, wo manches bei mir nochmal durchs Feuer gehen muss. Es geht nämlich am Ende um die Haltung, mit der ich dieses Thema lebe. Und das ist kein Nice-to-have-Thema, worüber wir hier reden. Und deswegen auch nochmal der dunkle Hintergrund. Petrus redet ja hier durchaus vom Gericht. Das ergibt sich einfach. Er zitiert nämlich aus Joel 2, und in Joel 2 geht es auch um das Gericht. Der große, dunkle Tag, Feuer, Blut, alles wird angekündigt. Man sieht, es hat eine heilsgeschichtliche Perspektive, die noch gar nicht erfüllt ist. Aber Petrus macht deutlich, worüber wir hier reden, das ist das, dass Menschen befreit und gerettet werden. Dass Menschen gerettet werden, die das bitter nötig haben. Man kann dieses Kapitel Apostelgeschichte 2 auch vergleichen mit der Geschichte des Passafestes im Alten Testament. Das ist hier ein anderes Fest, das Fest der Wochen, an dem das stattfindet. Aber Pfingsten ist die Geburtsstunde der Gemeinde, und das Passafest ist gewissermaßen die Geburtsstunde des Volkes Israel vor dem Auszug aus dem Land Ägypten. Und da geht es auch um diesen Gedanken der Befreiung. Gott sagt da zu Mose, als er diesen Tag ankündigt, ich werde heute Gericht üben an allen Göttern Ägyptens. Das heißt an dem, was Menschen bindet, was Menschen knechtet und was auch unser Leben immer wieder prägen will. Und dreimal wird hier von Errettung geredet in diesem Kapitel 2. Lasst euch retten, sagt Petrus zu den Leuten von diesem verkehrten Geschlecht. Lasst euch retten von Prinzipien, die euer Leben kaputt machen. Und am Schluss heißt es, jeden Tag kamen Leute dazu, die gerettet wurden. Es geht nicht darum, dass die Leute noch einen netten sozialen Club finden, als Alternative zum Sportverein. Wenn wir über das reden, was hier das Neue Testament meint, dann reden wir über Befreiung. In Kolosser 1, Vers 3 steht, er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und jeder kann sich für sich selbst fragen, was so die Götter Ägyptens in seinem Leben sind. Welche Prinzipien dieser Welt uns auch immer wieder einholen und beherrschen wollen. In unserem Alltagsleben und auch in der Gemeinde. Ein Prinzip, das in dieser Welt gilt und vielleicht immer mehr zunimmt, ist ja dieses Prinzip, dass jeder alles haben muss und alles bekommen muss. Und das führt zu viel Streit und vielen Problemen. Es führt aber auch dazu, dass viele von uns viel mehr arbeiten, als ihnen gut tut und als ihrer Familie gut tut. Ich darf das hier als jemand sagen, der selbst auch viel arbeitet und sich die Frage insofern auch erstmal selbst stellen kann. Aber das sind so die Götter Ägyptens. Also die Frage ist, wovon lasse ich mich eigentlich prägen und bestimmen? Und in der Gemeinde sollten wir erleben, dass Befreiung da ist. Und wir glauben, dass diese Kraft der Befreiung besonders hier auch da ist, wenn wir als Gemeinde zusammen sind. Reinhold hat schon eingeladen zum Gebet und das gilt auch weiter für diesen Vormittag. Wenn du spürst, es gibt einen Lebensbereich, in dem muss ich Befreiung erleben, dann ist heute ein guter Tag, einen Menschen zu suchen, der mit dir anfängt, dafür zu beten. Und dann lenkt dieser Geist, wenn es um das Thema Befreiung geht, den vollen Scheinwerfer auf Jesus. Das steht hier im Mittelpunkt. Der Heilige Geist, sagt Jesus selbst in Johannes 13, lenkt den Scheinwerfer nicht auf sich selbst, er lenkt immer den Scheinwerfer auf Jesus. Er wird von dem Meinen nehmen und mich verherrlichen. Und im Mittelpunkt dieses Kapitels, im Mittelpunkt der Predigt von Petrus steht das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und das ist genau wie bei dem Passafest, wo das vorgeschattet ist in diesem Passalamm. Das stirbt, damit die Befreiung möglich wird. Diese Verkündigung von Jesus steht hier ganz im Zentrum der Predigt. Man merkt, das ist auch ein Erkenntnisprozess, den die Gemeinde hat, zu verstehen, was dieser Tod am Kreuz bedeutet hat. Petrus hat hier schon viel Erkenntnis, aber wir sehen dann, dass sich das im Lauf der Apostelgeschichte und auch der Briefe immer noch weiter entfaltet, was dieses Werk am Kreuz bedeutet. Und ich glaube, wir lernen das auch immer weiter und immer besser zu verstehen. Das ist der entscheidende Punkt. Das Kreuz steht im Zentrum. Und deswegen dürfen wir das auch nicht falsch verstehen, wenn hier am Schluss steht, 3000 Leute haben sich an dem Tag bekehrt. Dann geht es nicht darum, dass die Gemeinde ihre Unternehmenszahlen veröffentlicht. Manchmal höre ich so morgens im Radio, man hört, dann muss dann ja alles hören, auch das, was einen nicht interessiert, ne, in diesen Berichten, die dann gebracht werden. Ich höre dann auch einen Wirtschaftsteil mit und dann ist das ja offenbar in dieser Welt immer so spannend, wenn die Unternehmen so ihre Zahlen vorlegen müssen, wie viel sie jetzt gerade wieder im Plus oder im Minus sind. Und wir können uns auch von diesen Göttern Ägyptens in der Gemeinde anstecken lassen, dass wir auch meinen, wir müssen so unsere Unternehmenszahlen veröffentlichen und wir haben strategische Ziele plus x Prozent. Hier steht, ich habe das schon gesagt, aber ich will es jetzt am Schluss dieses Teils hier nochmal sagen, dass Gott Menschen hinzutut, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Es geht darum, dass einzelne Menschen Befreiung und Veränderung in ihrem Leben erleben. Und dafür lohnt sich jeder Einsatz. Dafür lohnt sich auch Strategie, dafür lohnt sich auch Planung, dafür lohnen sich Besprechungen. Nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht, das ist ganz wichtig. Denn ohne das werden wir das nicht erreichen. Aber wir müssen immer im Blick behalten, worum es dabei geht. Es geht um diese einzelnen Menschen, die ihr Leben verändern können. Und dafür sollten wir uns hier gemeinsam einsetzen. Und ich bin begeistert für das, was geschieht. Und jetzt gebe ich euch noch ein paar Stichworte zu diesem zweiten, kürzeren Teil. Macht es aber in der Tat kurz, damit wir die Zeit hier nicht überschreiten. Und ich habe dann ja im zweiten Gottesdienst Gelegenheit, das ein bisschen weiter auszuführen. Wenn Gottes Geist bleibt, das ist kein einmaliges Ereignis, was hier in Apostelgeschichte 2 passiert ist. Das ist kein Happening und Event, das dann auch wieder vorbei ist, Gottes Geist bleibt. Und das wird hier angedeutet in Apostelgeschichte 2, in diesem Vers 42, in diesem berühmten Vers, sie blieben aber, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und so weiter. Die Gemeinde bleibt dabei, sie bleibt dran. Und alles, was hier steht, ist mir jetzt so wie eine Mehrzahl, wie ein Plural vorgekommen und das will ich kurz auch noch erwähnen. Da geht es erstmal um diese zwei L, Lehre und Leitung, die Lehre der Apostel. Es ist die Lehre. Die Gemeinde beruht nicht auf einer unklaren Grundlage, sondern auf dem, was im Neuen Testament abschließend und vollgültig niedergelegt ist. Und da müssen wir immer dran arbeiten, darin stark zu sein. Es ist aber auch die Lehre der Apostel. Die Gemeinde hat eine funktionierende Leitung. Ich bin so dankbar, dass wir das hier auch haben. Ich war letztens mit meiner Familie mal in einer Gemeinde eingeladen, nicht hier im Umkreis, wo man so spürte, das funktioniert da einfach nicht. Und das macht die ganze Atmosphäre kaputt. Das behindert alles. Jeder Einzelne hat die Flamme über sich gehabt. Und trotzdem waren das nicht am Ende 120 Apostel und nicht 120 Gemeindeleiter. Wie gut. Sondern es waren diese 12 Apostel, die die Gemeinde weiter geleitet haben. Und die dann auch am Ende wussten, wann der Zeitpunkt war, die Struktur auch weiterzuentwickeln. In Apostelgeschichte 7 müssen sie das ja dann auch tun. Dann werden die Diakone berufen. Wie gut ist das, wenn wir dazu ein positives Verhältnis haben. Das Zweite, das Haus und die Häuser. Hier ist von Gemeinschaft die Rede und vom Brechen des Brotes. Gemeinde funktioniert nicht, wenn sie nur hier in diesem Raum funktioniert. Es geht ja um die Verwandlung des Alltags. Und das hat mit Gemeinschaft zu tun. Und es ist faszinierend, wie das hier geschildert wird. Sie haben sich in der Gemeinde getroffen, einmütig und zu Hause das Brot gebrochen. Da gab es ganz viele Hausgemeinschaften, in denen auch das geistliche Leben auf hohem Niveau gelebt wurde. Bis zum Brotbrechen. So weit kommen wir ja meistens gar nicht. Auf hohem Niveau wurde auch das in kleineren Gruppen und in Hausgemeinschaften gelebt. Das fängt in meinem Haus an, in meiner Familie, wo ich mich fragen kann, woran macht sich das fest? An welchen konkreten Dingen kann man das bei mir zu Hause erkennen? In dieser Passageschichte, in dieser Parallelgeschichte ist das so schön, weil da dieses Lamm, in jedem Haus gibt es dieses Lamm. In immer ein Lamm für ein Vaterhaus steht es da. In jedem Haus gibt es dieses Lamm. Aber dann geht es auch darüber hinaus. Es geht um Gemeinschaft, um Gastfreundschaft, um Hausgruppen. Und da kann man lernen, unkompliziert miteinander zu teilen und Verantwortung füreinander zu übernehmen. Wir machen uns das oft so schwer, wenn wir hier lesen, oh, sie hatten alles gemein, sie verkauften alles, wie soll das gehen, dazu bin ich nicht bereit. Wir können ja einfach mal das erleben, unkompliziert zu teilen. Mein Kühlschrank ist auch dein Kühlschrank. Ich helfe dir bei einem Problem. Und wie viel von dieser unkomplizierten Hilfsbereitschaft lebt in dieser Gemeinde? Und dafür können wir so dankbar sein und das einfach weiterentwickeln. Und das passiert, wenn Gottes Geist bleibt. Und dann ist es interessant, dass das Wort Gebet hier auch im Plural steht. Gebete. Es ist mehr als nur ein Gebet, das nötig ist, damit diese Veränderungen Bestand haben. Es sind Gebete. Und das kann ich jetzt nicht hier ausführlich beleuchten, aber ich glaube, der Stellenwert des Gebets im persönlichen Leben und für die Gemeinde kann nicht überschätzt werden. Dass das hier möglich ist, Apostelgeschichte 2, hat auch damit zu tun, dass die vorher einmütig im Gebet waren. Ich habe das vielleicht vorhin so ein bisschen auch nicht so positiv dargestellt, diese Gemeinde von Apostelgeschichte 1, aber die waren schon gut drauf. Und besonders heißt es, sie waren einmütig im Gebet. Und bei jedem Step, der kommt, wo sich die Gemeinde weiterentwickelt, als es um Saulus geht, der zum Paulus wird, das wird zu Ananias gesagt, siehe, er betet. Der hatte sich noch gar nicht zu Jesus bekehrt, aber beten kann man schon vorher anfangen. Man muss nicht erst super fromm sein, um zu beten. Das möchte ich hier auch nochmal sagen. Ganz normale Menschen, jeder Mensch, der auf dieser Erde geht, hat die Möglichkeit, sich sofort an Gott zu wenden. Und jeder, der hier sitzt, hat diese Möglichkeit auch. Und als es dann weitergeht, Aussendung auf die Missionsreise, müsst ihr mal nachlesen. Das Gebet geht dieser Sache immer voraus. In Markus 9 können die Jünger einen stummen und tauben Geist nicht austreiben bei einem Jugendlichen. Ein Geist, der genau dieses Problem berührt von Apostelgeschichte 2. Kommunikation, Verständigung. Und die Jünger kriegen das nicht hin. Und Jesus ist deswegen sehr ungehalten über sie. Und am Ende fragen sie ihn ganz kleinlaut, warum haben wir das eigentlich nicht geschafft? Und Jesus hat diese Antwort für sie. Diese Art fährt nur aus durch Gebet. Deswegen ist es gut, dass auch dieser Bereich hier in der Gemeinde ganz aktiv, intensiv weiterentwickelt wird. Gebet, Jüngerschaft, Gebetstreffen, das gehört alles zusammen. Und das Tolle ist, dann wird so vieles möglich. Wunder und Zeichen. Dinge können dann in Bewegung kommen, mit denen man niemals hätte rechnen können. Und ich glaube, auch das haben wir schon öfters erlebt. Und das eigentliche Wunder ist, dass Menschen gerettet werden. Dass Menschen die befreiende Kraft des Glaubens an Jesus Christus in ihrem ganz normalen Alltagsleben erfahren und dass sie anfangen, in ihrer Sprache und in der Sprache anderer von den großen, wunderbaren Taten Gottes zu reden. Ich bin überzeugt, dass Gott vorhat, dieses Jahr zu nutzen, um uns neu zu öffnen und unser Verständnis dafür zu vertiefen, was der Geist Gottes in unserer Gemeinschaft bewirken will. Und ich wünsche mir das für mich selbst und für jeden anderen, dass diese Flamme einfach da ist, die uns verändert und die uns in diese Haltung bringt und Teil zu dieser wunderbaren Gemeinschaft macht, die Gemeinde weltweit darstellt. Amen.